Anna, ich mache jetzt was ich noch nie gemacht habe in diesem Podcast. Und zwar würde ich gerne diese Podcast-Folge einer Person widmen.
Ui.
Und zwar dem Philipp, mit dem bin ich zur Schule gegangen. Okay. Und der Philipp hat etwas gemacht, an das ich heute noch denke und sich richtig eingebrannt hat in mein Hirn. Und zwar hat der Philipp irgendwann Anfang der Nullerjahre mal die Zeitung aufgeschlagen, den Trierischen Volksfreund. Und da war eine Werbung vom Pro-Markt drin, so ein Elektrohandel, ja. Und da stand praktisch drin, unsere Fernseher sind so billig, sie kosten auch nur ein Apfel und ein Ei. Was hat der Philipp gemacht? Der Philipp ist hingegangen mit einem Apfel und einem Ei in den Pro-Markt und hat gesagt, hallo, ich hätte gerne diesen Fernseher. Die Pro-Markt-Mitarbeiter sagen so,
Go fuck yourself.
Nee, kleiner 12-jähriger Junge oder so, fuck off. Das hat sich Philipp aber nicht gefallen lassen.
Nee.
Philipp ist dann zum Trierischen Volksfreund gegangen. So, glaube ich, ging die Story.
Oh mein Gott.
Und hat gesagt, hey, pass mal auf.
Ihr habt gesagt,
Apfel und ein Ei. Ich habe meinen Teil der Gleichung beigetragen. Hier ist ein Apfel und ein Ei. Ich hätte jetzt gerne einen Fernseher. Und dann ruft die Zeitung beim Promarkt an und sagt so, hey Promarkt, was ist denn los? Warum gibst du diesem 12-Jährigen keinen Fernseher?
Nee.
Was ist da los?
Das haben die wirklich gemacht.
Ja, und der Promarkt dann so, ja okay, er kriegt einen Fernseher.
Nee.
Ja.
Warte mal. Philipp hat für einen Apfel und ein Ei einen Fernseher gekriegt?
Ja.
Okay, das ist die geilste Story, die ich hier gehört habe.
Das ist cool, oder?
Das ist richtig cool. Ey, Philipp, was macht der mittlerweile? Ist der irgendwie so Anlagenberater oder was? Oder macht er irgendwie so, keine Ahnung, hilft Leuten mit Tricks, mit kleinen Tricks Geld zu verdienen?
Ich weiß es nicht. Ich hoffe, er hört diese Folge irgendwann. Man findet schwer Spuren von ihm im Internet. Ich weiß leider nicht, was er macht. Aber immer noch Respekt für diese Aktion.
Ey, mega.
Und ich erzähle dir das auch deswegen, weil Philipp etwas gemacht hat, was der Protagonist der heutigen Folge auch versucht hat. Der Protagonist der heutigen Folge heißt John und auch er versucht, eine falsche Werbung zu umgehen. Denn in den 90er Jahren hat die Cola-Marke Pepsi mal dafür geworben, dass man für 7 Millionen Pepsi-Points einen Harrier-Jet bekommt. Und John denkt sich, Pepsi, I want my jet.
Es gibt dumme Arten, wie man von uns gehen kann. Mit Heliumluft, Ballon aufs Meer und schon war der Brudi dran. Ein Terrorist verschickt eine Bombe an sich selbst und explodiert. Und so hat er sich im Profil darin gefällt, das nominiert. Darin gefällt das. Es ist absurd, doch darin gefällt das. Darin gefällt das. Darin gefällt das. Mit Anna und Christian.
Ich erzähle dir heute die Geschichte eines der größten Marketing-Fails in der Geschichte des Kapitalismus. Ich glaube, man kann es nicht anders sagen. War wirklich eine unfassbare Story. Gleich mal vorweggeschickt, es gibt eine wahnsinnig tolle Doku auf Netflix, die mit allen Beteiligten gesprochen hat. Die ist wirklich fantastisch. Man kann aber auch die Original-Court-Documents lesen, weil das Ganze landet dann irgendwann auch vor Gericht. Auch super spannend. Ich werde da auch später noch zitieren. Also die Quellenlage ist ausgesprochen gut für diese Folge. Aber ich gehe erst mal irgendwie zum Anfang. Also Pepsi. Seit den 70er Jahren kämpft Pepsi gegen den Marktführer Coca-Cola und man spricht auch von den sogenannten Cola-Kriegen. Das hatten wir auch schon mal in der Folge Süßes Koks, wo es um die Erfindung von Coca-Cola ging. Da ging es ja um John Pemberton, der da zuerst mal Koks irgendwie so reingemischt hat.
Der selber ziemlich drogenabhängig war.
Ja,
ne?
genau. Der hat irgendwie was gesucht, um seine Sucht zu lindern und hat dann aus Versehen Cola erfunden. Und diese Cola-Kriege finden halt in der Werbung statt, weil du hast einen total etablierten Platzhirsch, nämlich Coca-Cola, diesen einfach weltweit bekannt. Das ist so die Marke, an die du sofort denkst, wenn du an Cola denkst. Und du hast so die andere Marke, Pepsi, die immer versuchen muss, neue Sachen zu machen. Mhm. Immer irgendwie versuchen muss, an diese Marktanteile ranzukommen. Also es geht wirklich Millionen in Marketing bei Pepsi.
Pepsi ist das mittlere Geschwisterkind, was irgendwie immer mithalten muss mit denen, die mehr im Rampenlicht stehen.
Ja.
Immer irgendwas machen muss, um Aufmerksamkeit zu kriegen.
Genau, also vor ein paar Jahren gab es ja diese bisschen geschitstormte Werbung mit Kendall Jenner, die so Rassismus beendet, indem sie einen Polizisten eine Pepsi reicht. David Beckham war vor 20 Jahren mal als Gladiator verkleidet und hat für Pepsi Werbung gemacht. Michael Jackson hat für Pepsi Werbung gemacht. Madonna, Shaquille O'Neal.
Oder ich wollte gerade sagen, es ist so eine Zeit gewesen, wo Pepsi wirklich alle Promis, die cool waren, die Leute der Stunde dazu gebracht haben, für sich Werbung zu machen. Das ist krass.
Ja.
Es gibt so eine Geschichte, ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Das wurde mir als Kind irgendwie immer mal erzählt. Stimmt es, dass Pepsi und Coca-Cola, dass das so das Beispiel dafür war, dass man keine Negativwerbung für andere Marken machen darf?
Oh, das weiß ich nicht. Das wurde ja irgendwann dann erlaubt, ne? In den 90ern oder so, ne?
Ja, aber nur in gewissen Ländern irgendwie. Und ich glaube.
In Deutschland auch.
Ah, okay, ach so.
Ja.
Die These war, man darf nicht in einer Pepsi-Werbung sagen, Cola ist kacke. Oder in einer Cola-Werbung sagen, Pepsi ist scheiße. Deswegen haben sie ja kreative Wege gefunden, sozusagen immer die andere Brause schlecht zu machen.
Ja.
Irgendwie war das so das, was ich ganz oft irgendwie gehört habe früher, weil halt dieser Cola-War so big war. Also das war so, da erinnere ich mich voll in meiner Kindheit und Jugend dran, dass das so dieses Beispiel war von zwei Marken, die gegeneinander kämpfen.
Voll. Es führt sogar zu noch was, und zwar einfach, weil Coca-Cola so eine Household-Brand ist und diese ganzen Fast-Food-Restaurants immer Coca-Cola verkaufen wollen, denkt sich Pepsi irgendwann, fuck it, wir kaufen jetzt einfach Fastfood-Restaurants. Und KFC, Taco Bell und nee. Pizza Hut gehören Pepsi, einfach weil, damit die dort einfach ihre Brause verkaufen können.
Ja, krass, ja. Aber das ist mir auch in Amerika in einem Restaurant mal passiert, dass ich gesagt habe, Coke please, also wollte eine Cola bestellen. Ja. Und dann, we only have Pepsi. Also die entschuldigen sich dann richtig dafür, dass sie keine Original Coke haben.
Ja.
Das ist echt funny.
Und das Ganze führt halt dann so weit, einfach der Kampf wird in der Werbung ausgetragen und das Ganze führt auch natürlich dazu, dass die Werbung einfach so ein bisschen crazy wird.
Mhm.
Und vor allen Dingen in den 90ern ist die Werbung extrem crazy. Ich würde gerne mal von dir wissen, was ist denn deine Lieblings-90er-Werbung?
Also nachdem ich in den 90ern ein Kind war, also ich bin 88er-Jahrgang, ich erinnere mich an eine Werbung, die habe ich geliebt. Natürlich ist es meistens Spielzeugwerbung gewesen.
Mhm.
Und zwar habe ich geliebt diese Werbung für dieses Spiel, das ist so ein Gesellschafts- und Kindergesellschaftsspiel, wo man so Trauben zermanschen muss.
Bravo, Traube, die Trauben sind reif. Quietsch, Quatsch, Traubenmatsch. Sie wollen fliegen, sie wollen fliegen, doch keiner kann sich ihnen ziehen. Bravo, Traube heißt das Spiel, das wollen wir spielen gehen. Ho!
Wow!
Ja!
Oh mein Gott, ich will das Spiel jetzt spielen!
Bei mir war es immer die Werbung der Rügenwalder Mühle.
Rügenwalder, wie das duftet. Ja. Kräftig, deftig, würzig, gut.
Aber ich mag die Stelle davor
Alles
lieber.
Ist
ja, das ist Vormasche. Scheiße. Ja. Aber die Rügenwalder Mühle-Werbung ist, der Typ geht in diesen Laden und sagt so, wie viele hätten Sie denn gern? Wird er gefragt so. Und er sagt so, alle. Er kann die ganze Wurst für seine,
alle Würste haben, die sie haben hier. Krasse Red Flag, wenn jemand in den Laden kommt und alle Würste kaufen will.
Ja.
Also da ist irgendwas nicht ganz in Ordnung.
Okay, kommen wir mal zurück zu Pepsi. Bei Pepsi sind drei Männer für den Erfolg der Werbung verantwortlich. Der eine heißt Brian Sweaty, der ist der Chief Marketing Officer.
Mhm.
Jeff Mordos, der ist der Operations Officer bei BBDO. BBDO ist eine der allergrößten Werbeagenturen der ganzen Welt. Und Michael Patti, der ist der Creative Director von BBDO, die überlegen in den 90ern, wie man Pepsi jetzt endlich nach oben bringen kann.
Okay.
Wie sie endlich am Thron von Coca-Cola, die da in den 90ern mit ihren komischen Bären und mit der Olympiade in Sydney und mit diesen ganzen Sachen irgendwie kommen. Und Pepsi muss da jetzt einfach mal vorlegen. Der Druck ist auch einfach wahnsinnig krass in dieser Agentur und man muss immer die nächste große neue Idee haben. Und Brian, der Marketingchef von Pepsi, der hat jetzt eine Idee Anfang 1995. Und zwar denkt er sich, wir wollen eine noch nie dagewesene Promoaktion machen, bei der wir Produkte verschenken, wenn man möglichst viel Pepsi trinkt. Damit meint Brian das Pepsi-Treuepunktesystem, wo man vielleicht so einen Katalog machen kann.
Mhm.
Ne? Und dann kannst du irgendwie Pepsi-Points kriegen. Mhm. Wenn du einfach Pepsi kaufst, kannst du dann reinkleben und dann kriegst du Stuff. Der Slogan ist auch, drink Pepsi, get stuff. Also auf Deutsch, trink Pepsi, bekomm Zeug.
Bekomm Zeug, was du nie brauchen wirst. Badehandtücher, ein Fußball.
Nie brauchen wirst oder vielleicht auch dir nie leisten können wirst, weil Michael, der Creative Director, denkt beim Erstellen dieses Katalogs auch an Dinge, die er auch aus seiner Kindheit kennt. Er war nämlich in Dallas, Texas und da gab es auch so treue Aktionen und die hatten am Ende immer so ein sogenanntes Fantasy Present. Also du kannst irgendwie eine Pfanne bekommen und irgendwie einen Holzschlauch oder so, aber dann irgendwann auf der letzten Seite gibt es halt das sogenannte Fantasy Present und in Texas war das mal so ein Zwei-Personen-U-Boot für $20,000. Genau, also Michael erzählt das in einem Meeting, weißt du, so, es gibt ja keine schlechten Ideen in so einem Brainstorming, ja, und dann sagst du so, hey, da gab's mal dieses U-Boot, und dann sagt sein Kollege Don, ja, wie wär's denn mit einem Harrier-Jet? Und ein Harrier-Jet ist ein senkrecht startendes Kampfflugzeug, das sogar rückwärts fliegen kann. Es ist der teuerste Jet, den es so ungefähr gibt, der kostet $32 Millionen. Neupreis, der, wenn du den in den Laden gehst, ja, kurz in den Army Supply Store.
Wollte ich gerade sagen, in welchen Laden gehst du dafür?
Ja.
Ja, okay.
Aber es finden alle irgendwie geil. Harrier Jet ist so der Kicker, die Kirsche auf der Sahne für dieses Ding. Und sie pitchen diese Idee dann Pepsi und Pepsi so, oh mein Gott, das ist die geilste Idee aller Zeiten. Wir wissen auch schon, wie wir den Werbespot machen. Das ist super, BBDO. Hier sind irgendwie 3 Line Cokes und 5 Millionen Dollar oder so. Keine Ahnung. So stelle ich mir jetzt das Werbeagentur vor. Und vor allen Dingen Pepsi sagt so, oh mein Gott, das ist so genial, wir müssen das sofort umsetzen. Ja, und die gehen halt jetzt sofort ran und entwickeln eine Kampagne.
Okay, ne, aber das Ziel ist halt Fantasy-Preis, so diesen Jet wird eh never ever jemand gewinnen.
Genau. Das Ganze mündet dann in einem Werbespot, den kann ich dir jetzt auch an der Stelle mal kurz zeigen.
Hammer. Sieht er genauso aus, der Harrier Jet? Also so wie in der Werbung?
Der sieht genauso aus wie in der Werbung, da ist nur kein Pepsi-Logo drauf auf normalem Harrier Jet, ja. Aber der sieht eigentlich genauso aus, was man gerade gesehen hat. Also es beginnt Montag, 7.56 Uhr morgens, ein Typ im T-Shirt, cooler Teenager, so mit kleiner Föhnfrisur, hat ein T-Shirt an, darunter steht dann T-Shirt, 75 Pepsi Points. Dann zieht er sich eine Lederjacke drüber, Leather Jacket, 1450 Pepsi Points. Er setzt eine Sonnenbrille auf, Shades, 175 Pepsi Points. Und der Sprecher sagt so dann, introducing the new Pepsi Stuff Catalog. Und jetzt für die nächste Szene, wo es um den Harrier Jet geht, würde ich hier gerne was vorlesen. Und zwar eine szenische Nacherzählung aus einem Gerichtsdokument, das dann später zu diesem Fall erscheint. Mhm. Ich kann es nämlich nicht schöner formulieren, als diese Anwälte das dann später formuliert haben. Besser kriege ich das nicht hin. Die Szene wechselt dann zu 3 Jungen, die vor dem Gebäude einer Highschool sitzen. Der Junge in der Mitte ist auf seinen Pepsi-Stuff-Katalog konzentriert, während die Jungen zu beiden Seiten jeweils eine Pepsi trinken. Die 3 Jungen starren ehrfürchtig auf ein Objekt, das über sie hinwegfliegt. Der Harrier-Jet ist noch nicht zu sehen, aber der Betrachter spürt die Anwesenheit eines mächtigen Flugzeugs, da die extremen Winde, die durch sein Flug erzeugt werden, einen Papiersturm in einem Klassenzimmer erzeugen, das ansonsten einer langweiligen Physikstunde gewidmet ist. Schließlich kommt der Harrier-Jet in Sicht und landet an der Seite des Schulgebäudes, neben einem Fahrradständer. Mehrere Schüler gehen in Deckung und die Geschwindigkeit des Windes reißt einen unglücklichen Lehrer bis auf die Unterwäsche herunter. Während der Lehrkörper seiner Würde beraubt wird, verkündet die Off-Stimme: Je mehr Pepsi du trinkst, desto mehr tolle Sachen bekommst du. Der Teenager öffnet das Cockpit des Kampfflugzeugs und hält ohne Helm eine Pepsi in der Hand. Er wirkt sehr zufrieden mit sich selbst und ruft aus: Besser als der Bus! Und gluckst. Der militärische Trommelwirbel ertönt ein letztes Mal, als die folgenden Worte erscheinen. Harrier Jet, 7 Millionen Pepsi Points. Einige Sekunden später erscheint in stilisierter Schrift folgendes: Drink Pepsi, get stuff. Mit dieser Botschaft enden die Musik und der Werbespot mit einem triumphalen Schwung.
Das ist geil.
Das ist geil, oder?
Das erinnert mich an so, kennst du, wenn man im Deutschunterricht irgendwie Filme analysieren musste. Erster Teil ist ja mal beschreibe dann die Szenen und so. Also dafür hätte ich 15 Punkte gegeben.
Ich finde es auch so schön, dass sich so ein Anwalt da mal hingesetzt hat und hat bestimmt einen richtig geilen Nachmittag gehabt. Okay, das schreibe ich jetzt runter. Okay, jetzt darf ich mal. Geil. Endlich keine irgendwie Scheidungspapiere ausfüllen, sondern jetzt darf ich mal diese Werbung beschreiben.
Da ohne Helm und gluckst.
Ja. Was in der Beschreibung aber interessant ist, ja, ist, dass da irgendwie so ein kleines Sternchen fehlt, vielleicht bei den 7 Millionen Punkten, oder fehlt einfach das Kleingedruckte. Mhm. Es stehen einfach 7 Millionen Punkte und dafür gibt es einen Harrier Jet, ja, und für 175 Punkte gibt es irgendwie Shades, ja.
Und du meinst, da müsste ein Sternchen hin, wo eine Fußnote dran ist, nur Spaß.
Genau, oder ihr bekommt keinen Harrier Jet.
Ja.
Oder so.
Ja.
Aber das fehlt. Das ist genau wie bei meinem Schulfreund Philipp. Appel und ein Ei.
Appel und ein Ei.
Diesen Spot sehen sehr, sehr viele Menschen und denken sich, witzig, lustiger Spot. Mhm. Aber es gibt eine Person, die denkt sich,
ach krass, es gibt einen Jet.
Es gibt einen Jet. So.
Es gibt einen Philipp da draußen.
Genau. Wir sind jetzt immer noch im Jahr 1995, Seattle, Washington. Da lebt ein Student namens John Leonard. John Leonard ist damals 20, der geht auf ein Community College in der Nähe von Seattle. Am liebsten ist er aber in den Bergen, da gibt es ja auch genug da in Washington. Und da ist er mit seinen jungen 20 Jahren echt schon rumgekommen, also Alaska, Südamerika. John hat einfach große Träume, der will die höchsten Berge der Welt besteigen. Aber was ihm dazu fehlt, um irgendwie seinen Traum wahrzumachen, ist einfach Geld. Und er hat bis zu diesem Zeitpunkt schon irgendwie alles Mögliche gemacht. Der war Zeitungsjunge, Fahrradmonteur, Lieferant, Fensterputzer, Glasschneider. Ja, so ein richtiger Hustler ist er einfach, der John.
So studentenjobmäßig oder?
Genau. Und John sieht diese Werbung und denkt sich so, da fehlt ja was, ja. Wo ist denn das Kleingedruckte? Wo steht denn, dass ich keinen wirklichen Harrier Jet bekomme? Und John ist der einzige Mensch, der sich denkt, ich hole mir diesen Jet.
Wie viele Punkte muss er sammeln? 7 Millionen. Wie viel kriegt man für so eine Dose Pepsi, wenn man sich die kauft?
Okay.
Ich überlege gerade, wie würde ich es anstellen? Also ist es zu schaffen, frage ich mich. Ah, komm, erzähl weiter.
Also John geht jetzt erstmal auf Recherche. Mhm. Ja, also er weiß, 7 Millionen Punkte für den Harrierjet. In Dollar sind es 30 Millionen, beziehungsweise auch manchmal 32 Millionen. Auf jeden Fall irgendwie mehr als viermal so viel. Es ist die Frage, wie viel kostet denn ein Pepsi Point? So, eine Dose hat ja wahrscheinlich einen Punkt oder so.
Eine Dose kostet 80 Cent oder
genau,
so,
genau,
also
man macht ja praktisch irgendwann Gewinn. Ja?
Ja.
Also das kann ja nicht aufgehen, die Rechnung für Pepsi. Jetzt fragt man sich, okay, wie viel Pepsi muss man trinken, um 7 Millionen Pepsi-Points zu bekommen?
Ja.
John macht folgende Rechnung auf. Wenn er und seine Familie vielleicht am Tag 190 Dosen Pepsi trinken und das 100 Jahre lang durchziehen, dann bekommen sie 7 Millionen Punkte. Okay, es ist jetzt nicht so, so. Er fragt sich aber auch, okay, kannst du andere Leute bestechen, dass die für dich Pepsi trinken? Ja, kannst du irgendeine Pepsi-Fabrik aufmachen,
ja,
wo du Pepsi reingibst, dann sitzen Leute, die trinken einfach nur Pepsi aus oder schütten es vielleicht im Notfall weg und dann kriegst du die Punkte und so weiter und so fort. Genau.
Niemand sagt, dass du alles trinken musst.
Was er auf jeden Fall merkt an dieser Rechnung ist, erstens, die Rechnung macht Sinn. Dieser Harrierjet ist viel zu billig.
Ah.
Das ist einfach, da ist einfach ein Gefälle von minimal 23 Millionen US-Dollar, die einfach dazwischen liegen. Aber um diesen Gewinn mitzunehmen, braucht er erstmal ein Investment, weil das würde er nicht alleine hinkriegen. Er muss irgendwie in diese Punkte kommen. Er hat aber Glück und zwar kennt er einen reichen Typen. Jeder braucht einen reichen Typen in seinem Leben und der reiche Typ von John heißt Todd Hoffman. Mit dem ist er schon mal öfter auf den Berg gegangen, ist einfach ein Freund von ihm, der ist ein paar Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte älter, das ist sowas wie eine Vaterfigur für John.
Und eine reiche Vaterfigur, was natürlich auch angenehm ist.
Genau, der ist Automobilbranche, Restaurant, Immobilien, der hat alles irgendwas, ne? So ein kleiner Hustler und der ist finanziell gut aufgestellt, sagen wir so.
Mhm.
Und irgendwann geht John zu ihm und sagt, hey Todd, ich muss dir was erzählen, ich weiß, es klingt total verrückt, aber schau mal, hier ist diese Werbung, fällt dir was auf? Und Todd so, stimmt, da ist kein Kleingedrucktes.
Geil, also der hat denselben Gedanken.
Der so, okay, ja, wir könnten hier auf einer Spur sein. Todd macht jetzt das, was so Vaterfiguren machen. Erstmal cool, klingt gut, dann aber gleich Hausaufgaben geben, schreib mal einen Businessplan und da gucken wir mal. Ja? Vielleicht denkt er sich auch, dann hat sich die Sache erledigt, wenn der 20-Jährige jetzt erstmal einen Businessplan schreiben muss. Aber okay, John schreibt einen Businessplan jetzt und da schreibt er alles rein. Also Kosten für Arbeit, Transport, Lagerung. Und er kommt bei seiner Kalkulation bei 4,3 Millionen Dollar raus. Und vor allen Dingen die Lagerkosten sind krass, weil er bräuchte 6 Lagerhallen, um die Pepsi zu lagern. Er bräuchte 45 Menschen, die Pepsi kaufen, die Etiketten abreißen, die Dosen verstauen, die Punkte sammeln. Und 3 Monate sollen diese Leute arbeiten. So, diesen Plan, dass er sagt, okay, es kostet 4,3 Millionen Dollar, diesen Plan präsentiert er jetzt Todd. Und Todd sagt so, okay, John, du bist wirklich komplett durchgedreht. Ich liebe dich, aber du bist durchgedreht. Todd ist aber nicht bereit, irgendwie von der Idee abzulassen. Er findet es immer noch interessant, hat aber so ein paar Grundfragen. Eine erste Grundfrage ist es, darf ich als Privatperson überhaupt einen Harrierjet besitzen? Zweite Frage, was machen wir mit diesem Jet, wenn wir diesen Jet haben? So, was macht man damit?
Ja, aber ich dachte, er will ihn verkaufen. Ich dachte, darum geht's.
Ja, genau, aber wenn keine andere Person diesen Jet besitzen dürfte, dann kann er ihn auch nicht verkaufen.
Ah.
An wen denn? Ne? Also, so, wie sind die weiteren Erlösmöglichkeiten mit so einem Jet? Und was ist, wenn wir die Punkte nicht rechtzeitig zusammenkriegen? Weil diese Aktion läuft ja auch nicht ewig. So, erstens, darf man einen Harrierjet besitzen? John, der 20-jährige John, ruft jetzt erstmal da an, wo man anrufen muss, und zwar beim Pentagon. Da haben wir schon Erfahrungen gemacht mit Teenagern, die einfach mal so telefonieren. So, für ein Schulprojekt bräuchte ich mal kurz eine Info von Ihnen.
Echt, sag dir?
Ja, er wendet sich an Kenneth Bacon, Chief Pentagon Spokesman. Und dieser Kenneth Bacon sagt dem John, ja, weirde Frage, aber können Sie schon machen. Aber Sie dürfen keine Bewaffnung befestigen, das wäre dann illegal.
Aber der Jet wäre okay.
Der Jet wäre okay. Es ist nicht verboten, einen Harrierjet zu besitzen. Zweitens, was machst du mit dem Jet? Natürlich kannst du ihn jetzt wieder verkaufen, ja?
Mhm.
Aber es ist auch ein bisschen boring. Man könnte ja mit dem Jet auch überall hinfliegen oder bei Flugshows teilnehmen oder den Jet für Filme zur Verfügung stellen und so weiter und so fort. Also irgendwie so ein lebendes Kapital daraus machen, wo man irgendwas macht. Nicht uninteressant. Drittens, ja, was macht man, wenn die Punkte nicht zusammen sind, bevor diese Kampagne endet? Mhm. Dann hast du halt Papierschnipsel in deiner Lagerhalle und irgendwie
Extremkosten.
7 Millionen Dosen
und
hast gar nichts davon.
Ja.
Und das ist der Punkt, wo Todd sagt, okay, hey, das ist zu crazy. Das können wir nicht machen.
Zu riskant.
zu riskant.
Ja.
Und in Deutschland hätte er immerhin noch Pfand drauf oder so. Aber selbst das ist einfach nur Müll, der in so Lagerhallen dann
landen würde. Kannst dann halt irgendwie so einen kleinen Kiosk aufmachen und dein Leben lang Pepsi verkaufen, die halt irgendwann abgelaufen ist. Ja. Aber ja, du musst halt die Cola noch irgendwie loswerden.
Genau. John ist ein bisschen geknickt und dann ist ein paar Tage später irgendwie im Einkaufen im Supermarkt und da sieht so einen riesen Aufsteller zur Kampagne. Und dieser Aufsteller zu dieser Pepsi-Drink-Stuff-Kampagne löst in ihm nochmal so einen kleinen Stich aus. Und denkst du so, ach, scheiße, ey. Aber da gibt's auch diese Kataloge. Die Kataloge, die auch in der Werbung sind. Ja, wo man irgendwie so ankreuzen kann, ja, ich habe 175 Punkte, jetzt hätte ich gern die Sonnenbrille, danke. Und diesen Katalog hatte er bisher immer nur im Fernsehen gesehen. Und jetzt blättert er zum ersten Mal da durch. Und übrigens, da ist kein Harrier-Jet drin in diesem Katalog. Ja, hätte man ja vielleicht mal stutzig werden können. Aber als er da so durchblättert, sieht er etwas, das er bisher noch nicht wusste. Und zwar, da steht, buy as many Pepsi points you want for 10 cents a piece.
Nein!
Und dann schon so, Moment. Stopp! Man kann Pepsi points kaufen.
Für noch weniger, als eine Dose Pepsi kostet.
Genau. Und es ist halt jetzt so, wenn du irgendwie 15 Punkte erreichst, kannst du den Rest der Punkte für 10 Cent pro Stück kaufen. Das ist halt so wie im Rewe, wenn du die Jamie Oliver Pfanne haben willst und mit Treuepunkten kaufen willst, dann legst du halt nochmal ein bisschen was drauf und dann kriegst du die wirklich.
Ja.
Du musst nicht ewig sammeln. Okay, das macht dann natürlich eine ganz andere Rechnung auf. Ja, du musst noch nicht mal die 7 Millionen Dosen kaufen, um diese Pepsi Points zu bekommen. Sondern, kleiner Taschenrechner, eins im Sinn, du brauchst nur 700.008,50 $.
Krass.
So.
Das ist ja mal eine ganz andere Nummer. Der Businessplan verschlankt sich hier mal ganz schnell.
Der verschlankt sich. Die Gewinnmarge ist keine Ahnung, 200-fache gestiegen oder so.
Ja.
Ein unglaublicher Deal. Und zu Hause ruft John sofort Todd an und sagt, okay, wir müssen reden. Alle die Fragen, die sie hatten bis zu diesem Zeitpunkt, lösen sich in Luft auf. Und Todd, habe ich ja eben schon gesagt, ist so ein kleiner Abenteurer und denkt sich, fuck them, I'm writing the check. Er denkt sich, ich mache das jetzt.
Nein.
Ja, also er hat natürlich auch Bedenken, weil Pepsi hat eine riesige Rechtsabteilung und so. Willst du sich mit denen anlegen?
Das ist immer noch völlig insane. Das sind
einfach zwei Wanderer aus Seattle.
Nee, der versenkt gerade 700.000 $. War ehrlich. Ja. Also
er schreibt einen Check. Und weil er aber nicht will, dass er auf dem Postweg verloren geht, bringt er ihn auch persönlich vorbei, da wo man einen Check einwerfen soll. Es gibt so ein Pepsi Points Bestellformular, das muss man dazulegen. Da kann man ankreuzen, T-Shirt, Sonnenbrille, Lederjacke und so. Es gibt jetzt leider kein Feld Harrier Jet, ja. Aber die machen einfach so ein Feld mit der Hand und schreiben dann so Harrier Jet und bringen dann diesen Check höchstpersönlich vorbei.
Am nächsten Tag öffnet die Assistentin die Postbox. Ja.
Genau. Szenenwechsel. Wir sind jetzt bei BBDO, der Werbeagentur. und die Assistentin kommt rein und sagt so, Brian ist am Telefon, der Chief Marketing Officer von Pepsi, und sagt so, Leute, also jemand hat uns 700.000 $ Scheck für einen Harrier Jet geschickt. What? Sagen die nur bei BBDO?
Fuck.
Oh, scheiße. Er denkt, das Ganze ist eine Verarsche, aber Pepsi nimmt das recht ernst. Es geht sofort zu den Pepsi-Anwälten. Aber die sind jetzt nicht wirklich besorgt, dass man jetzt irgendwie so einen Harrier-Jet rauslassen muss. Die Rechtsabteilung macht das schon, ja. John, der 20-Jährige, sitzt währenddessen auf heißen Kohlen. Der muss einfach ewig warten.
Ja.
Was werden die sagen?
Ja.
Ja, kommen die vielleicht vorbeigeflogen mit so einem Harrier-Jet? Der landet dann einfach bei denen im Vorgarten.
Ist jetzt deiner.
Ja, ist der Umschlag angekommen und so weiter und so fort. Und Todd, dem geht's genauso, der sitzt auch auf heißen Kohlen, weil er hat 700.000 $.
Genau.
Die warten und warten und warten und nichts passiert. Und dann irgendwann kommt ein Brief, Wochen später, und es ist jetzt Mai 1996 schon, und im Brief steht, thanks for the effort, ha ha ha, it was meant to be a joke, for your troubles, here's coupons for 2 cases of Pepsi. Also ich übersetze mal kurz, ha ha ha, lustiger Gag, das sollte ein Witz sein.
Hier kriegt ihr ein bisschen Pepsi geschenkt.
Genau. John ist super enttäuscht. So, das soll jetzt die Antwort sein. Er hat sich so viele Gedanken gemacht und er fühlt sich auch ein bisschen provoziert von dem Brief. Okay, wenn die es so angehen wollen, dann geht es jetzt richtig los, ja. Und Todd ist auch im Angriffsmodus, denkt sich so, haha, so leicht lassen wir euch nicht von der Schippe hier springen. Todd ruft diesen Anwalt an. Er kennt da jemanden aus Miami, der auch ein bisschen crazy sein soll. Larry Chance heißt der. Larry sagt, Zitat, I'm ready to rock and roll, no matter what. Also so ein Typ ist
das. Das ist ein richtiger Larry.
Ja, das ist halt einfach so ein Larry. Und die schildern Larry den ganzen Fall und sagen, hey, pass auf, hier ist der Werbespot, hier ist unser Scheck gewesen, wir dachten, wir hätten einen Deal. Und Larry sieht das nächstes so, geil, das ist voll der gute Case.
Echt?
Ja. Sie setzen jetzt einen Brief auf und dann steht mehr oder weniger drin, ihr habt das Angebot gemacht, wir haben das Angebot wahrgenommen und alle Anforderungen erfüllt. Jetzt müsst ihr das Angebot liefern. Mhm. So, es geht jetzt hin und her los. Pepsi lässt sich natürlich Zeit. Wir haben inzwischen Mitte Juli 1996 und irgendwann bekommt die Presse davon Wind. Und wie sie davon Wind bekommt, ist auch super interessant. Und zwar ruft ein Journalist vom Wall Street Journal einfach bei mal Johns Eltern an. Nämlich, er hat gehört, dass Pepsi jetzt John und Todd verklagt.
Ah.
Ja, Pepsi schlägt zurück und sagt
auf
so.
Auf den Brief von Larrys, also vom Anwalt genau. Larry, genau. Verklagen die beiden.
Weil es ist jetzt eine Klage anhängig im Aha. Bundesbezirksgericht von New York.
Und das hat ein Journalist gesehen quasi.
Genau, und der so, what's going on?
Was ist die Story dahinter?
Ja, also John ist erstmal komplett durch den Wind, ja. Wofür soll Pepsi ihn jetzt verklagen wollen? Der hat ihnen einen Scheck über $700,000 geschickt. Er will denen Geld geben. Pepsi geht in New York vor Gericht, weil dort hat die Firma ihren Hauptsitz. Sie hoffen auch natürlich, dass die in ihrem Sinne vielleicht entscheiden. Es gab bis zu diesem Zeitpunkt kein Gesprächsangebot von Pepsi. Kein Treffen, kein Anruf, keine Vorwarnung. Und irgendwann.
Einfach direkt all in, ne?
Ich weiß nicht, ob du das kennst in so amerikanischen Filmen, dass sie so Vorladungen fürs Gericht, dass sie manchmal einfach so fragen, bist du wirklich Anna Bühler? Und dann sagst du ja. Und dann so, hier, du musst vor Gericht erscheinen und so. Hm. Dann haben die auch manchmal so Verkleidungen an in irgendwelchen Filmen, wo, damit du nicht weißt.
Damit
ja,
du nicht auf.
Sowas passiert
wirst,
John
ja.
auch. Der wird
die stehen einfach, vor der Haustür oder was?
Ja, der wird tagelang verfolgt. Die kreisen mit dem Helikopter über dem Haus der Lennarts, weil sie einfach wissen wollen, wo er ist, bis einfach der Brief mit der Klage in seiner Hand ist. So, Pepsi hat Klage gegen John eingereicht. Das Hauptargument ist, es sei illegal, als Privatperson einen Harrier-Jet zu kaufen und dadurch ist das Angebot aus der Werbung nicht rechtskräftig. So, die haben natürlich vorher beim Pentagon angerufen, haben genau diese Frage gefragt. So, Pepsi ist da anscheinend anderer Meinung und jetzt ist genau der Fall eingetreten, den Todd befürchtet hat. Also irgendwie die Rechtsabteilung von Pepsi schlägt zurück. Aber er denkt sich so, wisst ihr was, fuck you both und reagiert mit einer Gegenklage. John Lennart und Todd verklagen.
Und Larry.
Genau, verklagen jetzt Pepsi. Er, Todd und Larry, ja, sie wollen Pepsi zwingen, den Jet zu liefern. Und dieser Rechtsstreit dauert ewig. Zwischendurch passieren halt immer wieder irgendwie komische Dinge. Der Spot läuft, auch während des Rechtsstreits läuft er auch immer noch, aber sie haben die Punkte verändert in der Werbung und zwar nicht mehr 7 Millionen, sondern 700 Millionen Pepsi-Points. Und ein paar Wochen später kommt noch eine neue Änderung. Unter den 700 Millionen Punkten steht dann irgendwann in Klammern, just kidding. War nur Spaß. Hast du eben auch gesagt, ja, wo du sagst, so, ey, kann man da nicht so ein kleines Disclaimer machen. Und für Todd und John bedeutet das, Moment, wenn ihr die Werbung ändert, heißt das eigentlich ins Schuldeingeständnis, dass ihr wisst, dass ihr einen Fehler gemacht habt.
Genau.
So, Pepsi lädt John und Todd dann irgendwann zu einem Einigungsgespräch ein, dass sie sagen, okay, bevor wir hier vor Gericht gehen und das Jahre geht, lass uns vielleicht einigen.
Mhm.
Es ist Spätsommer 1996. Die drei, John, Todd und Larry, fliegen nach New York zum Termin in der Anwaltskanzlei. Wieder vorher ewiges Hin und Her. Ja, aber Pepsi macht langsam deutlich, dass sie sich jetzt einigen wollen. Die Anwälte schieben so einen Zettel rüber, wie viel sie gern bieten würden. Und zwar $750,000 bieten sie denen, damit sie einfach weggehen.
Aber warte mal ganz kurz. Sie kriegen also die 700 schon wieder? Also sie würden im Plus sein mit fast 1 Million.
Genau. Bitte hör auf, uns zu verklagen.
Bitte nehmt das Geld
das jetzt.
Und meldet.
Halt das Maul.
Ja, ich will es sofort nehmen, du nicht?
Natürlich würde ich die Kohle nehmen.
Gut.
Ich werde doch nicht einen Harrier-Jet bekommen. Das ist doch total unrealistisch. Ja, aber John denkt sich in seinem Kopf, Moment, dieser Jet ist ungefähr $32 Millionen wert. Und die geben mir jetzt ein Dreißigstel. Also er denkt sich so, ich will den Jet.
Oh mein Gott.
Die Anwälte von Pepsi reagieren darauf genervt. Ja, was denkt dieser kleine Junge sich da eigentlich, also der 20-Jährige? Und spätestens da wird ihnen klar, es geht nicht ums Geld, er will wirklich diesen Jet. Der hat jetzt einen Traum und er will diesen Jet. Larry ist auch inzwischen an seinen Grenzen angekommen. Sie brauchen jetzt noch mehr Unterstützung und zwar brauchen sie so einen, in ihrem Anwaltsteam so einen richtig toughen Hund. Und den finden sie in Florida und zwar Michael Avenatti. Hast du den Namen schon mal gehört?
Sag mir gerade nichts.
Der war vor ein paar Jahren immer in den Nachrichten, also zumindest US-Nachrichten, weil er damals Stormy Daniels verteidigt hat gegen Donald Trump.
Oh, der macht nur die guten Deals.
Ja, genau. Okay. Und er wurde aber im Jahr 2020 zu einer Haftstrafe von 30 Monaten verurteilt und 2022 nochmal wegen Identitätsdiebstahls und Betrug zu 14 Jahren. Also Michael Avenatti ist auch ein bisschen so, so ein kleiner Verbrecheranwalt.
Ja.
Und er ist selbst irgendwie Mitte 20, aber der ist bereit, jetzt jetzt irgendwie diese ganze Sache mal richtig nach vorn zu preschen. Und er ist einfach ein krasses Arschloch. Muss man einfach sagen. Ja, okay. Er ist einfach ein krasses Arschloch. Jetzt haben wir inzwischen schon Sommer 1997. Solche Verfahren dauern leider, ja. 2 Jahre, nachdem John zum ersten Mal die Werbung gesehen hatte. Und hier wird der Fall so richtig medienwirksam. Michael Avenatti besorgt John zahlreiche Interviews in Zeitungen, Radio, Fernsehen, so häufig wie es geht. John soll einfach rüberkommen wie so ein krass sympathischer, authentischer Typ, der da auch einfach ist, ja. Mhm. Und Pepsi soll einfach wie das absolut Böse dargestellt werden, die jetzt diesem Jungen nicht einen Harrier-Jet gönnen.
Also was ist denn los mit denen, ne? Der Junge will doch wirklich nur was wirklich Nachvollziehbares, was Kleines, ein Jet.
Pepsi versucht aber jetzt irgendwie den Spieß umzudrehen und die werfen John jetzt vor, er hätte das Spiel unfair gespielt, John hat Anwälte eingeschaltet, er wollen nur Geld machen und er will gar nicht diesen Jet und das würde Pepsi jetzt nicht passen. Mhm. Ja. Und Pepsi scheint jetzt auch im Hintergrund richtig Druck auf die Presse auszuüben und es passieren so ein paar Dinge, die so ein bisschen sus sind. Natürlich weiß man nicht genau, wie es dazu kommt, aber es wird gemunkelt, ja. Einmal soll John in der Letterman-Show auftreten und in letzter Sekunde sagt ihm aber ein Producer ab, weil angeblich Pepsi Druck ausgeübt hätte und wäre ein großer Sponsor der Show. Ah. Wenn dieser Typ da reinkommt, dann machen wir keine Werbung mehr. Außerdem wird Druck ausgeübt auf Kenneth Bacon, den Sprecher des Pentagons. Der soll jetzt auch mal öffentlich darlegen, ob eine Privatperson einen Harrier-Jet besitzen darf. Und er kommt zu dem Schluss und sagt, die Jets sind nicht entmilitarisiert, also nein.
Wie kommt es, dass das jetzt widersprüchlich ist zu der Aussage, die sich John ja am Telefon geholt hat? Von wer weiß wem genau?
We don't know. Mhm. We don't know, wie das irgendwie zustande kommt. Aber so, es passieren jetzt einfach so Dinge, die ein bisschen merkwürdig sind. Während diese ganzen Sachen laufen, schwindet auch in John so ein bisschen die Hoffnung, dass man diesen Streit gewinnen kann, weil in den ganzen Jahren, ne, also man kennt das ja irgendwie, wie so Medien funktionieren, irgendwann ist es eine coole Story, aber wenn dann ewig irgendwie nichts passiert, es gibt keine Weiterentwicklung, dann hören Leute auch irgendwie auf, drüber zu schreiben, er kriegt nicht so viele Interviews und plötzlich ist er ja wieder alleine dann und muss gegen Pepsi kämpfen, die einfach ihm nicht diesen Harrier-Jet geben wollen.
Er hätte die Millionen nehmen sollen, ey.
Ja, aber Michael Avenatti, die kleine Bulldogge, sag ich jetzt mal, der sieht das als Zeichen, jetzt erst recht loszulegen und er muss einfach die Schwachstelle von Pepsi finden, denkt er sich und versucht einfach so ein bisschen Forschung zu machen. Er versucht jetzt einfach alles zusammenzutragen, was die Marke Pepsi in das schlechtestmögliche Licht stellen könnte und er wird auch fündig, Michael Avenatti, und zum Beispiel auf den Philippinen, da gibt es eine Promoaktion, die heißt Number Fever. Und dieser Skandal scheint nochmal viel größer zu sein als der von John Lennard, weil da ist es so, dass in die Kronkorken von Pepsi-Flaschen so Nummern gedruckt werden. Es ist wie bei Rubbellosen, da kannst du einfach Geld gewinnen. 5 Pesos, 10 Pesos, 1000 Pesos. Der Hauptgewinn ist aber 1 Million Pesos. Jetzt ist es aber so, diese Zahl wird jetzt aber 600.000 Mal in die Kronkorken gedruckt, aus Versehen, statt nur einmal.
Was ist das denn für ein Mega-Fail?
Es kommt zu Aufständen, es kommt sogar zu Toten und diese ganze Sache wird einfach nicht aufgeklärt und die einzigen, die gewinnen, sind Pepsi, weil die steigern ihren Marktanteil von 19% auf 25%.
Ich bin voll geschockt, Christian, gerade.
Ja.
Das ist ja der viel krassere Fail, als der kriegt keinen Jet. Aber wie kann man denn 600.000 Mal aus Versehen die Gewinnerzahl in den Kronkorken drucken. Wow, bin sprachlos.
Sprachlos ist auch Michael Avenatti und er denkt sich so, boah, damit gehe ich an die Öffentlichkeit. Ich werde diesen Konzern jetzt in die Knie zwingen.
Ist das nicht schon längst in der Öffentlichkeit?
Nee, das war einfach nur auf den Philippinen eine Story. Und er sagt, okay, ich bringe es jetzt in die USA.
Boah.
Er plant eine Plakatkampagne, mit der er es aufklären will. Es kostet also alles aber Geld. Das versuchen sie irgendwie Todd zu überzeugen, dass er diese Kampagnen gegen Pepsi irgendwie finanziert. Todd findet das aber so ein bisschen eklig. Die Methoden, mit denen Michael Avenatti, der arbeiten will, die erinnern ihn ein bisschen an Erpressung. So. Und er will auch nicht irgendwie für einen Harrier-Jet ins Gefängnis gehen.
Das ist halt so eine Schmutzkampagne, genau, die der fährt, ne? Aber genau, so die schmutzigste Schmutzkampagne.
John ist eigentlich dafür, das zu machen, aber im Endeffekt entscheidet er sich für seinen Freund Todd und sagt so, nee,
okay,
sorry, das ist zu krass. Wir können das nicht machen, Michael Avenatti, aber nette Idee. Naja. Nur einer von den dreien sitzt heute im Gefängnis, also sagen wir so.
Und aus Gründen.
Aus Gründen, ja. 1998, 3 Jahre sind jetzt vergangen, sind immer noch im Rechtsstreit. Sie holen sich jetzt einen neuen Anwalt, und zwar David Nagman, einen erfolgreichen Prozessanwalt aus New York. Das Ganze geht jetzt endlich vor Gericht, und zwar in einem sogenannten Schnellverfahren, wo man nicht irgendwie 12 Geschworene hat und dann, ne, sondern man will es jetzt mal über die Bühne bringen und in so einem Schnellverfahren entscheidet einfach ein Richter oder eine Richterin, ein bisschen wie in Deutschland, wie das ganze Ding jetzt ausgeht. Sie haben aber so ein bisschen Pech bei der Wahl der Richterin, und zwar heißt die Richterin Kimber Wood, und da wird vorher schon immer gesagt, die steht immer eigentlich auf der Seite von den Unternehmen, und das wird jetzt schwierig.
Cool auch, dass man eine Richterin hat, wo man weiß schon vorher, auf welcher Seite sie stehen wird. Nicht auf der Seite des Rechts, sondern auf der Seite der Unternehmen.
Ja.
What?
In diesem Verfahren kommen auch so lustige Sachen raus, die eigentlich relativ klar machen, dass Pepsi schuld ist. Nicht BBDO, die Werbeagentur, sondern Pepsi ist schuld. Im ursprünglichen Spot, den BBDO an Pepsi gepitcht hatte, war nämlich mal von 700 Millionen Pepsi-Points die Rede.
Ah, nicht von 7.
Ja, genau. Aber das sind so viele Nullen. Oh, das sieht man ja gar nicht. Irgendwie können wir da nicht ein paar Nullen wegmachen. So klassisches Kundenfeedback.
Ja.
Das sieht ein bisschen scheiße aus. Mach mal ein paar Nullen weg, dann sieht es geiler aus. So.
Selber schuld.
Jetzt haben wir den Salat. War leider zu leserlich. Ja, also das Ganze ist wirklich absurd, weil Pepsi es tatsächlich schafft, dass niemand, also beziehungsweise die Anwälte von Pepsi schaffen es, dass niemand, der wirklich daran beteiligt war, eine Zeugenaussage machen muss. Aber dieser Umstand wurde vor Gericht nie erwähnt. Tatsächlich läuft es einfach immer schlechter für John und Todd. Kimber Wood ist immer mehr auf der Seite von Pepsi. Wir haben zwischen das Jahr 1999. Jetzt soll endlich mal irgendwie das Urteil gesprochen werden. John und Todd sind gerade in der Natur, und zwar im Basislager von Mount Everest. Da bekommen sie einen Anruf über das Satellitentelefon von David McMahon, ihrem Anwalt, und sie sagt, das Urteil ist da.
Fuck.
Ja, so, okay. Kimber Wood muss tatsächlich im Urteil den Humor der Werbung erklären, um ihr Urteil zu begründen. Sie begründet ihr Urteil, das da lautet, nämlich das Ganze war nur als Spaß gemeint, das ist ein Joke, wie folgt. Und zwar sagt sie, keine Schule hat einen Schülerparkplatz für Kampfjets und der Pilot im Spot trägt keinen Helm. Und deswegen kann es nicht ein ernst gemeintes Angebot gewesen sein, weil du kannst nicht mit einem Harrier-Jet auf einer Schulparkplatz landen.
Das ist so witzig. Es ist so, als würden jetzt so Aliens auf der Erde landen.
Ja.
Und du musst denen erklären, was Humor ist.
Ja, genau.
So ein bisschen ist es so.
Genau, also so, während John und Todd sagen, hey, das war ein ernst gemeintes Angebot. Geht die Richterin und sagt, hey, das war ein Joke. Und aus
ihr müsst euch den Spot angucken und dann wärt ihr selber drauf gekommen.
Andererseits stand da 7 Millionen Pepsi-Points. Also ich bin immer noch auf der Seite von John und Todd. Sorry, wenn das da steht, dann steht das da. Naja, sie überlegen sich auch, ob sie dieses Urteil anfechten sollen, denken sich aber so, weißt du was, wir haben jetzt 4 Jahre mit diesem Scheiß jetzt verbracht. Wir lassen das jetzt sein.
Mhm.
Ja. Und natürlich denken die sich, scheiße, vielleicht hätten wir einfach mal das Angebot von Pepsi annehmen sollen. Ach!
Also, ab dem Moment, wo du es erzählt hast, habe ich mir gedacht, bitte nehmt's und einfach ruhig bleiben.
Tatsächlich haben sie, die beiden, es aber in die Geschichtsbücher geschafft, zumindest in die Fachliteratur für Vertragsrecht. Ja, in den USA ist dieser Fall bis heute ein Präzedenzfall für die Grenzen des Vertragsrechts. Niemand von denen bekommt ein Jet. Pepsi muss kein Harrier-Jet abgeben. Das Ganze geht echt blöd aus. Pepsi gewinnt.
Mhm.
Und für John und Todd geht das Leben weiter. Also John lebt heute ein glückliches Leben mit seiner Familie.
Mhm.
Todd lebt einfach seinen Traum weiter in den Bergen.
Mhm.
Vielleicht ist das Happy End dieser Folge. 20 Jahre später gehen Todd und John immer noch bergsteigen und wandern.
Okay.
Ja, sind immer noch Freunde.
Aber was hat denn dieser Prozess gekostet?
Also das
sind
ja Jahre. Der wird wahrscheinlich einiges gekostet haben.
Mhm.
Ja.
Du hast eine geile Story. Das muss man den beiden auch lassen, so. Aber das muss die doch eigentlich finanziell auch gekillt haben, oder? Gegen Pepsi vorzugehen, stelle ich mir jetzt nicht so spaßig vor.
Ich glaube, Todd hat einfach Mittel gehabt, um das abzufedern.
Okay.
Ja, genau, es hätte ja auch immer noch sein können, dass es klappt. Aber ich habe mir irgendwann auch dann gedacht, so, Todd ist ja so ein bisschen so eine Vaterfigur für John.
Mhm.
Und dann, da hat er einfach vielleicht seinen Ziehsohn, der hat einfach eine verrückte Idee und der unterstützt den da.
Mhm.
Und dann wird nochmal reingebuttert und dann, ja, okay, das kriegst du jetzt auch noch. Hauptsache, der Junge ist glücklich und ein bisschen ist es, man hat ja auch ein schönes gemeinsames Projekt dann auch einfach für 4 Jahre. So ein bisschen sehr teuer, ja, Pepsi zu verklagen, aber.
Ja, also sie haben jetzt auf jeden Fall eine Geschichte, die sie verbindet. Ob die 4 Jahre jetzt immer angenehm waren, stelle ich in Frage.
Ja.
Wenn da so ein Helikopter über deinem Haus kreist und wenn du wirklich so im Spotlight bist und irgendwie Interviews geben musst in so großen Fernsehshows und so, zieht das wahrscheinlich auch manchmal negative Konsequenzen mit sich, aber wow, trotzdem auf jeden Fall, ich bewundere Leute, die da so hartnäckig bleiben.
Was ich gerne von euch wissen würde, ist, wir hatten jetzt ja die ganze Zeit mit 90er-Werbung. Was ist denn euer Lieblings-90er-Werbespot? Ist es die Rügenwalder Mühle oder das Bravo Traube? Ich liebe auch die Yes-Törtchen-Werbung mit der Frau, die so eine Kerze.
An meinem Geburtstag. Die sitzt da draußen auf der Stufe und es regnet, ne?
Ja, das ist auch super. Ja.
Das ist echt.
Melittermann, alles.
Der Melittermann. Dann, auch geil, ist es Kalgonit, wo die so, oh nein, die Nachbarn kommen und die Gläser sind schmutzig.
Ja, was mir eingefällt, ist eher so Nullerjahre, aber egal. Dieses, Meister, sag mal, warum heißen Deutschländer Würstchen?
Aber das Beste aus deinen deutschen Würstchen, wenn das zusammenkommt.
Ja.
Die sind würzig wie Frankfurter, knackig wie Bockwürst. Und was ist das Dritte?
Irgendwas wie Wiener oder so. Nee, und knackig wie Bockwurst ist das Letzte.
Also das Letzte, weil genau, Frankfurter sind ja Wiener. Deswegen. Ja. Naja, genau, das ist, auch geil. Oder der Brutzler. Warum ist Wurstwerbung immer so besonders witzig?
Ja, das ist einfach...
Aber besonders bescheuert.
Meinst du, man könnte das Logo von Darwin gefällt das in so eine Wurst packen, dass man so eine Form hat, wo unser Podcast-Logo in so einer Scheibe Wurst ist.
Ach so, wie so Bärchenwurst.
Genau, ja. Aber halt mit Darwin gefällt
das Logo. Nee, ich möchte einfach eine Christian-Alt-Gesichtswurst.
Ja.
Ach ja, vielleicht gibt es ja Wurstfachangestellte
oder so. Oder so ein Leberkast-Toaster, der so ein Dings reintoastet. So abgebräunt.
Der so unsere Gesichter reinbräunt.
Ja. Darwin gefällt das ist eine Produktion von Kugel und Niere mit Anna Bühler und Christian Alt. Recherche, Produktion und Redaktion Lina Kempenich. Audioproduktion Joey Fleischhauer. Zum Team gehören außerdem Schalker Tätig, Luna Laufer, Steffi Buchholz und Simone Bunschuh. Intro-Musik Robert Sladecek. Darwin gefällt das mit Anna und Christian.